Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt fragen wir, was ist los in der Berliner Galerie König? Mehrere prominente KünstlerInnen haben in den vergangenen Tagen ihre Zusammenarbeit mit Berlins bekanntestem und erfolgreichsten Galeristen, mit Johann König, beendet. Oder sie stehen zumindest nicht mehr auf seiner Künstlerinnenliste. Darunter Namen wie Katharina Grosse, Corinne Wasmuth, das Duo Elmgren und Traxet, Monica Bonvicini, Helen Martin und zuletzt Jeremy Shaw. Über die Gründe wird geschwiegen. Auffällig ist jedoch der zeitliche Zusammenhang zu einem Artikel im Wochenmagazin Die Zeit, erschien vor 3 Monaten. Darin gab es Missbrauchsvorwürfe, erhoben von mehreren Frauen. Der Galerist habe seine Machtposition als Galerist ausgenutzt. Am Wochenende nun erschien in der Berliner Zeitung ein sehr langer Artikel. Darin wirft der Autor der Zeitredaktion wiederum journalistische Fehler vor, spricht von Verdachtsberichterstattung und von Vorverurteilung. Gemeinsam mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst wollen wir jetzt diese Vorgänge einordnen. Herr Probst, das Ganze ist ja doch ziemlich komplex. Wie erklären Sie sich diesen Künstlerinnen-Exodus?
Ja, vielleicht noch mal kurz zu Beginn die ganz wenigen Fakten, die wir ja bislang eher kennen. In der Wochenzeitung Die Zeit, Sie haben es ja erwähnt, gab es diesen besagten Artikel vor 3 Monaten von 3 Autorinnen, die mit insgesamt 10 Frauen gesprochen haben wollen, die Johann König mehr oder weniger konkret übergriffiges oder missbräuchliches Verhalten vorwerfen. Die Künstlerinnen, um die es da geht, haben das auch in einer eidesstattlichen Erklärung hinterlegt. Es ist von unerbetenen Küssen oder Berührungen auf Empfängen die Rede. Dann gibt es eine Stellungnahme von Johann König dazu, in der er die Fälle etwas anders darstellt, mal als eine Art Verwechslung, wie man sagt, einer Dunkelheit, mal als, ja, so halbwegs einvernehmlich. Ein Nein habe er jedenfalls immer als Nein respektiert. Er entschuldigt sich auch, sollte sein Verhalten als respektlos aufgefasst worden sein. Und bisher scheint eigentlich auch kein Gerichtsverfahren zu einem dieser Fälle anhängig zu sein. Aber es gibt eben in der Tat mehrere Künstlerinnen, Sie haben das erwähnt, die die Galerie verlassen haben oder verlassen mussten. Wir wissen zu den Hintergründen eigentlich nichts Genaues. Bei Monica Bonvicini zum Beispiel war es so, dass sie ursprünglich wohl ihre geschäftliche Beziehung zu König pausieren wollte, bis die Vorwürfe entkräftet sind. Aber dann haben sich so Aktivisten zum Beispiel um die Gruppe Sous du Jour über die sozialen Netzwerke und auch die internen Netzwerke im Kunstbetrieb zu Wort gemeldet und auch Druck erzeugt, weil ja Monica Bonvicini bisher immer als feministische Künstlerin galt, sodass ihr Weggang aus der Galerie vielleicht doch auch ein Akt der Glaubwürdigkeit in eigener Sache war. Von König wird dann überliefert, er habe die Verbindung von sich ausgelöst, um Bonvicini zu schützen. So oder so kann man wohl sagen, das Verhältnis zwischen Galerist und Künstlerin wäre wahrscheinlich anhand dieser Vorwürfe schwer belastet gewesen, aber das dürfte vielleicht auch der Grund für diesen von Ihnen sogenannten Exodus auch der anderen KünstlerInnen sein. Das Ganze hat jedenfalls durch die öffentliche Debatte eine Eigendynamik bekommen, deren Verlierer derzeit offenkundig vor allem Johann König ist, denn er verliert ja einen sehr einträglichen Teil seines Geschäftes und sein Ruf ist bedroht, während wir darüber, was nun wirklich vorgefallen ist, noch nicht wirklich viel wissen, weil es dazu eben nur diese Aussagen gibt, die gerichtlich noch gar nicht überprüft sind.
Wenn man jetzt diesen Berliner Zeitungsartikel vom Wochenende liest, da wird aber auch klar, es gab oder gibt einige Verflechtungen zwischen zumindest einer der 3 Journalistinnen und dem Kunstmarkt. Also eine Autorin der Zeit ist liiert mit einem Galeristen, der wiederum Konkurrent von Johann König ist. Könnte man sagen, dass Johann König Opfer von gezielter Rufschädigung ist, vielleicht sogar initiiert durch Mitbewerber im Kunstmarkt?
Ja, das steht jetzt im Raum. Man muss sagen, dass diese Verquickung zwischen einem anderen Berliner Galeristen und einer Autorin, also dieser Galerist wäre ein direkter Konkurrent auch ja von Johann König gewesen, diese Liaison zwischen beiden ist wohl schon längere Zeit auch wieder getrennt. Das fällt letztlich in dieselbe Kategorie der unbewiesenen Gerüchte. Letztlich ist es ja so, für alle Anwürfe gibt es denkbar schlechte und ziemlich hinterhältige mögliche Gründe, vielleicht aber auch sehr, sehr wahre. Und vielleicht geht es eben um Dinge, die sich juristisch überhaupt nie wirklich dingfest machen lassen. Und ich glaube, dass das bei den meisten dieser Fälle, um die es auch gerade bei MeToo geht, dass das dort der Fall ist und auch eigentlich der springende Punkt, weshalb gerade die öffentlichen Debatten sich so explosiv gestalten.
Lassen sich solche Fälle eigentlich über solche Opfermeldungen in den Medien entscheiden überhaupt?
Ja, vielleicht muss man da tatsächlich noch mal etwas weiter historisch ausholen, weil es ja letztlich, glaube ich, um eine Sensibilisierung geht oder um einen Haltungswandel. Also zum Beispiel denken wir noch an die Zeit, als Markus Lüppers Präsident an der Kunstakademie Düsseldorf war. Das betrifft die Ausbildungssituation von Künstlerinnen direkt. Da wurde also noch ständig vom Geniebegriff gesprochen. Der Künstler war als Genie sozusagen autonom und hatte Freiheit in allem. Und das hat sich natürlich ausgewirkt auf das Verhältnis zu Studentinnen, womit ich jetzt gar nicht Lüppers persönlich irgendwas unterstellen will, sondern diese Atmosphäre einer krassen Hierarchisierung. Wer hat das Sagen, wer in der Kunst Karriere macht und wer nicht, das hat sich eigentlich zum Beispiel an der Kunstakademie Düsseldorf erst verändert, seit mehr jüngere Künstlerinnen dort auch als Professorinnen berufen wurden, wie Franke Harnschemeier zum Beispiel. Dieses Selbstverständnis vom Künstlergenie, so als Bad Boy, der sich alles erlauben kann, der Drogen konsumiert und so weiter, wird zum Beispiel im Fall des niederländischen Künstlers Julian Andeweg auch wieder vorgeholt, also der innerhalb von 14 Jahren, wie berichtet wurde, angeblich 20 Frauen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben soll, seine Karriere aber immer noch fortsetzen konnte und kann. Letztes Jahr haben wir hier in Fazit schon mal über den Fall von Ludovic Balland berichtet, der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig entlassen wurde nach sexuell übergriffigem Verhalten. Da wurden auch keine Einzelheiten bekannt, aber es gab auch eine strafrechtliche Untersuchung und die Entlassung ist rechtskräftig. Und es gab auch diesen Fall des Künstlers John Raffman, wo es auch um möglicherweise einvernehmlichen Sex in Verbindung mit Machtmissbrauch geht, was aber auch wirklich nie bewiesen werden konnte. Also ich glaube, entscheidend, summa summarum, ist gar nicht so sehr, was, wann, wie genau passiert ist. Entscheidend ist diese hierarchische Struktur, die eine bestimmte Haltung fördert. Und da muss es gar nicht nur um sexuelle Verfügbarkeit gehen. Ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis von einem Fall gehört, dass einer Künstlerin ein Stipendium wieder aberkannt wurde, nachdem klar war, dass sie ein Kind hat. Oder einer Künstlerin wurde von ihrem Galeristen gesagt, wenn du ein Kind hast, ist deine Karriere vorbei. Es geht also mehr um strategische Entscheidungen, um Karrierehindernisse, die von einem gewissen traditionalistischen Kunstverständnis aus für Frauen extrem hoch sind. Und da ist auch diese Frage der sexuellen Verfügbarkeit natürlich angesiedelt, die dann bei Partys und so weiter sich Bahn bricht.
Was würden Sie sagen, Herr Probst, kann und soll man über solche Fälle berichten, auch wenn sie sich juristisch nicht nachweisen lassen? Ist das aufklärerisch oder eigentlich schon agitatorisch?
Ja, Agitation spielt eine Rolle, Aktivismus auch, jetzt gerade in den letzten Jahren, gerade im Verständnis jüngerer Journalistinnen, denke ich auch. Das war auch im Zeitartikel, denke ich, ein Thema vor 3 Monaten. Aktivismus ist, glaube ich, auch notwendig, um gerade für dieses Weichbild grundsätzlich, was ich eben so ein bisschen geschildert habe, jenseits der juristischen Nachweisbarkeit, um dafür zu sensibilisieren. Aber man sollte sich schon die Frage stellen, etwa im Fall König, können wir jetzt wirklich auch handfest vor Gericht bestehen, wenn wir Namen nennen in einem journalistischen Artikel? Oder geht es hier wirklich mehr um persönliche Dinge oder um so eine Art Gerechtigkeitsfuror? Ich finde, das ist sehr entscheidend und zwar aus 2 Gründen, weil dann, wenn die Vorwürfe immer so etwas unscharf und wolkig bleiben, kann es sein, dass es dann tatsächlich der Glaubwürdigkeit der tatsächlichen Opfer ja auch schadet. Die tatsächlichen Opfer gibt es ja in großer Zahl. Und das ist dann eben zweitens keine Sensibilisierung mehr, sondern führt eher fast zu einer Desensibilisierung. Deswegen lohnt es sich, jeden Einzelfall sehr genau abgewogen und mit allergrößter Sorgfalt differenziert zu betrachten. Auch die Interessenlagen. Wer hat ein Interesse daran, dass derjenige jetzt oder diejenige jetzt an den Pranger gestellt werden, an den öffentlichen Pranger? Das muss in jedem Fall als Grundprüfung jeder öffentlichen Aktion, jeder öffentlichen Meldung, glaube ich, vorangehen.
Das sagt Carsten Probst, unser Kunstkritiker. Wir sprachen über MeToo-Mechanismen im Kunstbetrieb und die aktuellen Vorwürfe gegen den Galeristen Johann König. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.